Hallo und herzlich willkommen zu Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich, diese Folge mit meiner Kollegin Inga Fechner aufnehmen zu dürfen. Hallo Inga.
Hallo Franziska.
Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wohin sich die Wirtschaft in den kommenden Monaten entwickelt, schauen wir ja nicht nur auf harte Daten wie Einzelhandelsumsätze oder Industrieproduktion, sondern wir gucken uns ja auch immer die Frühindikatoren an. Und den frühesten Frühindikator eines jeden Monats, den ZEW-Index, den haben wir in dieser Woche bekommen. Inga, leider zeichnet der ja auch wieder kein besonders schönes Bild, ne?
Ja, die Konjunkturerwartungen von den Börsen- und Finanzexperten für Deutschland, die haben sich im September nochmal deutlicher als erwartet abgeschwächt. Und da ist vor allem die Beurteilung der aktuellen Lage stark abgestürzt. Und dieser ZEW-Finanzmarkttest, da werden monatlich bis zu 300 Expertinnen und Experten von Banken, Versicherungen und Finanzabteilungen ausgewählter Großunternehmen befragt. Und er fängt eben sozusagen die vorherrschende Stimmung unter den deutschen Finanzanalysten, Analystinnen ein. Und da haben wir eben nochmal eine deutliche Abschwächung gesehen. Und die negativen Erwartungen werden eben vor allem von den befürchteten Energieengpässen im Winter getrieben. Und wenig verwunderlich ist da, dass natürlich die konsumnahen Sektoren, also Handel, Dienstleister, sehr viel schlechter eingeschätzt werden als im Vormonat. Heißt, es wird erwartet, dass es nochmal zu weiteren Rückgängen der Umsätze im Einzelhandel kommt. Was sind die Gründe? Ja, lesen wir jeden Tag, erfahren wir auch jeden Tag beim Einkaufen selbst die hohe Inflationsrate und dann die zu erwartenden zusätzlichen Kosten für Heizung und Strom. Und das Ganze ist insofern bedeutend, weil natürlich der Konsum, der private Konsum, ungefähr die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland ausmacht. Nun da Stichwort Rezession, wenn jetzt der private Konsum sehr viel schwächer ausfällt, dann stellt das natürlich eine große Belastung für das gesamtwirtschaftliche Wachstum dar. Daher kommen dann auch die Rezessionssorgen. Vielleicht zum Vergleich, 50% privater Konsum, staatlicher Konsum 20%, Investitionen 20%, Außenbeitrag 10%. Wenn jetzt der private Konsum deutlich schwächelt, dann hat das natürlich automatisch zur Folge, dass wir auch kein besonders rosiges Wirtschaftswachstum sehen. Also die Anzeichen sehen alle nicht besonders gut aus, wobei man jetzt auch sagen muss bei diesem Indikator, dass er eben nur die Erwartungen abbildet. Heißt, es sagt nicht unbedingt was dazu, wie schlimm dann die Rezession wird. Heißt nur, dass einfach wirklich auf breiter Ebene die Stimmung wirklich schlecht ist. Und auf breiter Ebene eben auch davon ausgegangen wird, dass wir hier noch weitere Einschränkungen sehen. Und jetzt kann man sich aber natürlich fragen, angesichts dieser Erwartungen an den privaten Konsum, ob nicht die Überschussersparnisse, die ja während der Pandemie aufgebaut wurden, und auch die Entlastungspakete der Regierung genug sind, um den Konsum vielleicht doch nicht einbrechen zu lassen. Franziska, wie sieht das denn mit den Überschussersparnissen aus, die während der Pandemie aufgebaut wurden?
Damit sieht es tatsächlich gar nicht so gut aus. Ich habe allerdings noch eine Frage, weil du eben sagtest, dass es besonders die Unternehmen sind oder die Sektoren, die jetzt mit Sorge auf die Energieversorgung in den Winter schauen oder davor, dass die knapp werden dürfte. Wir haben ja schon während der Pandemie, haben wir ja gesagt, es könnte so eine Zombifizierung geben, also Unternehmen, die eigentlich gar nicht mehr überlebensfähig sind, die werden durch staatliche Unterstützung am Leben erhalten. Tatsächlich kam dann aber auch so eine befürchtete Insolvenzwelle mit Abklingen der staatlichen Maßnahmen dann doch gar nicht. Aber wir haben ja jetzt tatsächlich doch schon einige Insolvenzen gesehen. Ist da auch was sich noch irgendwie der Trend verschärfen könnte?
Ja, also wir haben die Zahlen für den August bekommen. Da sind tatsächlich die Insolvenzen um 6,6% gegenüber dem Juli gestiegen. Aber wenn wir auf das erste Halbjahr gucken, dann sind die Unternehmensinsolvenzen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 um 4% zurückgegangen. Also ja, für den August haben wir jetzt erstmal eine Steigerung, aber insgesamt sieht es noch nicht an der Front ganz so schlimm aus. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass diese Statistik auch immer so ein bisschen mit Verzögerung abgebildet wird, bis dann wirklich der Entschluss gefasst wird, dass ein Unternehmen auch wirklich insolvent wird. Und da liefert der ZDW-Index auch ganz interessante Anhaltspunkte, denn die Ertragserwartungen der Finanzbranche werden tatsächlich besser eingeschätzt als im Vormonat. Also gerade für Banken sind die Erwartungen gestiegen, was natürlich auch an dem steigenden Zinsumfeld liegt, an einer strafferen Geldpolitik seitens der EZB. Was aber auch heißt, ne, wenn da die Ertragserwartungen besser sind, dass trotz diesem schwachen Konjunkturumfeld, das wir sehen, trotz der ganzen Befürchtungen, trotz der erwarteten Rezession, die Zunahme von Firmeninsolvenzen und Kreditausfällen begrenzt bleiben dürfte. Sonst würden hier die Einschätzungen nicht so positiv ausfallen. Also Unternehmensinsolvenzen, ja, sind auch gestiegen. Aber dass es jetzt zu einer großen Pleitewelle kommt, zeichnet sich aktuell nicht ab. Mehr Insolvenzen, das kann natürlich sein, ne, dass die Zahl noch weiter zunimmt, ja. Aber was man auch aus den Daten sieht, dass zumindest im ersten Halbjahr 2022 Forderungen der Gläubiger weniger hoch ausgefallen sind, als es beispielsweise auch im Halbjahr 2021 war, einfach weil in diesem Jahr weniger wirtschaftlich bedeutende Unternehmen insolvent gegangen sind, als das 2021 der Fall war. Also das kann man natürlich auch immer noch mal so ein bisschen in die Zahlen einordnen. Könnte jetzt natürlich dann auch wieder gegebenenfalls weniger relevante Unternehmen betreffen, wobei wir gerade den Fall vom Gasunternehmen Uniper haben. Da springt dann auch der Staat ein und generell stehen ja alle Anzeichen darauf, dass der Staat auch dieses Mal wieder vielleicht verstärkt auf die Insolvenzen achtet und dann vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, um dagegen zu steuern.
Ja. Das sind doch schon mal relativ gute Neuigkeiten, dass wir jetzt eben trotz der im August angestiegenen Anzahl an Insolvenzen nicht davon ausgehen müssen, dass wir eine ganz, ganz große Pleitewelle sehen würden. Was ich natürlich tun wollte, ist, bevor wir wieder zu einem etwas negativeren Ausblick kommen, nochmal vielleicht ein bisschen Positivität in diesen Podcast bringen. Denn Thema Überschussersparnisse, du hast es eben schon gesagt, der private Konsum, der hält einen unfassbar großen Anteil am Wirtschaftswachstum oder trägt dazu eben ganz, ganz viel bei. Und wenn jetzt natürlich dieser Beitrag wegbricht oder einbricht, dann ist das natürlich dann auch für das, was wir in den Daten zum Wirtschaftswachstum sehen werden, alles andere als positiv. Was ja so ein bisschen die Hoffnung immer war, was auch zum Beispiel EZB-Präsidentin Lagarde noch im Juli auf der EZB-Sitzung gesagt hatte, war, dass die während der Corona-Pandemie angehäuften Überschussersparnisse den privaten Konsum stützen oder stützen werden und eben so ein bisschen den Haushalten oder den Verbrauchern helfen, um für die hohe Inflation oder die gestiegenen Preise zu kompensieren. Was wir tatsächlich ja auch gesehen haben während der Pandemie, ist, dass die Ersparnisse deutlich gestiegen sind. Also wir hatten zum Beispiel im ganz langjährigen Durchschnitt zwischen 1991 und 2019 im Durchschnitt eine Sparquote von ungefähr 10,7%. Und im zweiten Quartal 2020, da lag die dann auf einem Rekordhoch von 20,7%, was natürlich einfach daran gelegen hat, dass die Möglichkeiten zum Konsum total limitiert waren, plus die Einkommen, die wurden durch staatliche Maßnahmen unterstützt. Also es gab nicht so viele Gelegenheiten, um Geld auszugeben, aber das Einkommen hat sich nicht großartig verändert, also ist die Sparquote ganz deutlich gestiegen. Und was wir jetzt aber schon zuletzt gesehen haben, also im zweiten Quartal diesen Jahres, ist, dass die Konsumquote nur noch bei 10,8% gelegen hat. Also wirklich fast wieder dem langfristigen Durchschnitt entsprechend. Und das passt ja auch tatsächlich ganz gut zur Theorie, weil wenn man mal auf die Theorie schaut, der Theorie zufolge, da wollen Haushalte den Konsum konstant halten und passen daher eher das die Sparaktivität an, als dass sie an den Konsum gehen. Also das heißt, in guten Zeiten wird gespart, damit man in schlechten Zeiten eben auf das Ersparte zurückgreifen kann, um den Konsum nicht reduzieren zu müssen. Und dementsprechend lag diese Annahme, dass die Corona-Ersparnisse den privaten Konsum stützen dürften, ja auch erstmal nah, ne? Also die Ersparnisse waren hoch und das heißt, jetzt kann man ja darauf zurückgreifen. Insgesamt waren das Überschussersparnisse von rund 44 Milliarden Euro, die in Deutschland angehäuft wurden. Und was wir jetzt aber eben gesehen haben, ist, dass mit der Wiedereröffnung der Wirtschaft ab Sommer 2021 diese Ersparnisse aber auch bereits reduziert wurden. Und mit Beginn des Kriegs in der Ukraine, als das alltägliche Leben einfach teurer wurde, ne, also Lebensmittel, Energie, generell für die Lebenshaltung muss einfach sehr viel mehr ausgegeben werden als noch im letzten Jahr. Ja, und um das dann noch finanzieren zu können oder um das leisten zu können, da wurde vermutlich eben auf diese Überschussersparnisse zurückgegriffen, denn tatsächlich ist von diesen Überschussersparnissen nichts mehr übrig. Also sie sind wirklich verschwunden. Und tatsächlich sind sie nicht einfach nur aufgebraucht, also diese 44 Milliarden, die sind jetzt nicht einfach im Verhältnis bei null, sondern sie sind sogar unterschritten. Also das heißt, dass zuletzt die Verbraucher nicht nur an die Corona-Überschussersparnisse gegangen sind, sondern auch an das, ich sag mal, generell Gesparte. Und jetzt haben wir im ersten und im zweiten Quartal gesehen, dass der private Konsum noch überraschend gewachsen ist. Das waren ja aber auch noch Aufholeffekte der Pandemie, also zum Beispiel Urlaube oder Freizeitaktivitäten, die dann nachgeholt wurden. Und was jetzt halt eben den Ausblick wieder so ein bisschen madig macht, ist, dass das halt sicherlich nicht anhalten wird. Und dass die Überschussersparnisse den privaten Konsum stützen, das hat sich jetzt eben auch erledigt. Also, weil sie sind ja nicht mehr vorhanden, ne? Und es gibt ja immer diese Magier, die Personen verschwinden lassen. Toller Zaubertrick. Und hier könnte man jetzt tatsächlich sagen, die Inflation hat diesen Trick auch angewandt und sie hat die Ersparnisse verschwinden lassen. Ja, und dass sich dieser Trend fortsetzen wird, das sehen wir tatsächlich auch in den aktuellen Umfragen. Also eine Umfrage des Bankenverbandes, die hat zum Beispiel gezeigt, dass mehr als 70% der Befragten ihre Ausgaben etwas oder doch deutlich einschränken mussten oder müssen aufgrund der hohen Inflation. Und zeitgleich ist der Anteil derjenigen, die angeben, auf regelmäßiger Basis zu sparen, gesunken. Und das sehen wir auch in unseren eigenen Kundenumfragen. Da haben 27% der Befragten angegeben, dass sie ihre Sparaktivität aufgrund der hohen Inflation bereits reduziert haben. Und 16% der Befragten sind bereits an ihre Ersparnisse drangegangen, um den hohen Kosten zu begegnen. Also das heißt aber, um den hohen Kosten zu begegnen, ne? Nicht um noch irgendwie zu konsumieren. Das bedeutet, dass diese Überschussersparnisse jetzt noch den privaten Konsum weiter stützen oder tragen. Davon ist leider überhaupt nicht auszugehen. Es wird eher so sein, dass die Ersparnisse genutzt werden, um für das alltägliche Leben aufzukommen. Aber nicht dann, um sich noch, ich sag mal, zusätzlich etwas zu gönnen.
Jetzt gibt es aber ja von Seiten der Regierung eine wirklich lange Liste an Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurde. Beispielsweise das Kindergeld wird erhöht, befristet. Es gibt Einmalzahlungen für Studierende, für Rentner, höheres Wohngeld, Heizkostenzuschuss, Kurzarbeitergeld wird verlängert, Bürgergeld wird zum 1. Januar eingeführt. Kalte Progression soll abgebaut werden, Mehrwertsteuer auf Gas wird gesenkt, Photovoltaikanlagen sollen gefördert werden, Arbeitnehmerpauschbetrag wird angehoben, Fernpendlerpauschale, Sparerpauschbetrag, also wirklich eine unglaublich lange Liste. Und dieses Entlastungspaket hat ja eine Höhe von 65 Milliarden Euro. Wenn wir jetzt noch auf Entlastungspaket 1 und 2 gucken, das alles zusammennehmen, dann kommen wir auf 95 Milliarden Euro. Ist das nicht doch eine ganz gute Summe? Kann die nicht vielleicht ein bisschen helfen, den Konsum abzumildern? Oder ist das doch viel zu wenig fiskalpolitische Maßnahme und kann sie das gar nicht mildern?
Ja, das ist, also da muss man ja erstmal sagen, sicherlich ist das gut. Also alles, was ja aktuell getan wird, um die Verbraucher ein bisschen zu entlasten und insbesondere die Verbrauchergruppen, die die ganz, ganz einen hohen prozentualen Anteil für beispielsweise Energie, Wohnen und Lebensmittel ausgeben müssen, also um die niedrig verdienenderen Haushalte zu entlasten, ist ja alles erstmal gut. Allerdings muss man sehen, dass das höchstwahrscheinlich nicht ausreichen wird. Ja, also es wird sicherlich für ein bisschen Entlastung sorgen, aber um für diese gestiegenen Energiepreise wirklich zu kompensieren, wird es Stand jetzt, so wie es aktuell aussieht, gerade auch für Unternehmen, wenn man mal nicht nur auf die Haushalte schaut, sondern insbesondere auch auf Unternehmensseite, also kleine mittelständische Unternehmen, wird es einfach nicht ausreichen. Also das heißt, um diese Rezession werden wir leider nicht drum herum kommen. Natürlich ist fiskalpolitische Unterstützung wichtig und es ist wichtig, dass da was getan wird. So wie es Stand jetzt ist, wird es aber eben nicht ausreichen, um die Rezession zu verhindern. Aber es wird ja nicht nur auf nationaler Ebene gehandelt, sondern tatsächlich auch auf internationaler Ebene. Es wird beraten und gesprochen, was getan werden kann, um Verbraucher von den hohen Energiepreisen zu entlasten. Die nationalen Maßnahmen, die hast du gerade alle schon aufgeführt, aber auch die Europäische Kommission hat ja am Mittwoch einen Plan vorgestellt, wie die Energierechnungen jetzt für die Europäer sich reduzieren sollten. Was wurde denn da jetzt genau vorgestellt?
Ja, da haben wir auch ein ganzes Maßnahmenpaket gesehen. Das wird nochmal am 30. September wird darüber abgestimmt. Verschiedene Punkte sollen angegangen werden. Einerseits soll natürlich die Nachfrage gesenkt werden. Und zwar dadurch, dass es ja Zeiten gibt, in denen sich die Stromerzeugung aus Erdgas dann erheblich auf den Preis auswirkt. Das heißt, der Stromverbrauch soll während ausgewählter Spitzenpreiszeiten um mindestens 5% gesenkt werden. Wie das gemacht wird, ja, das muss man dann mal sehen. Die Mitgliedstaaten sollen die 10% Stunden mit dem höchsten erwarteten Preis ermitteln und die Nachfrage während dieser Spitzenzeiten dann verringern. Es ist definitiv eine Herausforderung. Ebenso wird nochmal appelliert, dass sie die Gesamtnachfrage nach Strom um mindestens 10% senken sollen. Also Punkt 1 Nachfrage senken. Punkt 2 ist dann diese befristete Erlösobergrenze für Stromerzeuger, also eine Strompreisbremse, eben durch die Stromerzeuger von erneuerbaren Energien, Kernenergie und Braunkohle. Und da soll dann die Strompreisbremse in Höhe von 180 Euro pro Megawattstunde liegen. Warum werden jetzt genau diese Stromerzeuger angegangen? Weil das Erzeuger sind, die relativ stabile Betriebskosten haben und im Moment daher außerordentliche Erlöse erzielen. Weil ja wir diese Koppelung auch an den Gaspreis haben und dann eben diese Großhandelsstrompreise eben auch von den Gaskraftwerken getrieben werden. Und warum 180 Euro pro Megawattstunde? Weil dann, so die EU-Kommission, noch Investitions- und Betriebskosten gedeckt werden könnten, ohne aber, dass die Investitionen zum Erreichen der Energie- und Klimaziele gefährdet werden sollen. Und diese Erlöse eben oberhalb der Obergrenze von 180 Euro, die dann darüber hinaus erzielt werden, die sollen dann von den Regierungen der Mitgliedstaaten abgeschöpft werden, um dann eben die Verbraucher bei der Senkung ihrer Energiekosten zu unterstützen. Da wird auch wieder an die EU-Staaten appelliert, an die Solidarität wird appelliert. Und zwar sollen Staaten, die Strom exportieren, Mitgliedstaaten, die Strom importieren, unterstützen, indem sie dann einen Teil der abgeschöpften Erlöse an die Endverbraucher in dem Mitgliedstaat mit geringerer Stromerzeugung weitergeben. Wie sich das gestaltet, die Diskussion ist ja jetzt schon sehr hoch. Das stimmt, schwingt die Stimmung ja immer um. Ob das so funktioniert, ist wie gesagt ein Appell. Dann haben wir noch einen befristeten Solidaritätsbeitrag, eben auf Grundlage von den Überschussgewinnen, die aus Erdöl, Erdgas, Kohle und dem Raffineriebereich kommen. Für die Unternehmen gilt die eben angesprochene Erlösobergrenze nicht. Die Unternehmen wiederum sollen dann einen Beitrag zahlen, wenn die durchschnittlichen Gewinne der vorangegangenen 3 Jahre um mehr als 20% überschritten werden. Also die sollen dann quasi auch ihren Beitrag leisten. Und dann wurde der Gaspreisdeckel ja noch diskutiert, aber der wird noch geprüft und wurde noch nicht beschlossen. Also insgesamt auch ein großes Maßnahmenpaket. Die EU möchte definitiv die Übergewinne an die Verbraucher weiterleiten. Es steht da die Zahl von 140 Milliarden Euro im Raum, die sich eben aus den geplanten Beschränkungen aus den Einnahmen von den Stromerzeugern ergibt. Und der Strompreisdeckel und eben auch die Maßnahmen zur Senkung des Stromverbrauchs soll dann eben helfen, die Energiekrise einzudämmen. Aber inwiefern das dann tatsächlich Wirkung zeigt, werden wir sehen. Und wie gesagt, am 30. September muss erstmal darüber abgestimmt werden.
Ja, und was ich wirklich besonders schön finde, ist, dass die Investitionen an der Stelle nicht vergessen werden, nicht außer Acht gelassen werden, weil das ja wirklich genau das ist, was uns jetzt in Zukunft ein bisschen weiterbringen wird und hoffentlich auch wieder ein bisschen zurückführen wird zu Wachstum und zu Produktivitätsgewinn, langfristig gesehen. Vielen Dank, Inga, für das Gespräch. Hat mir wieder viel Spaß gemacht heute.
Mir auch. Danke, Franziska.
Und natürlich auch vielen lieben Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche haben oder Anregungen, dann können Sie uns jederzeit gerne einfach einen Kommentar hinterlassen. Darüber freuen wir uns sehr. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Woche. Da bringen die Inga und ich nämlich auch wieder ein ganz spannendes Thema mit. Also lohnt sich auf jeden Fall, dann reinzuhören. Bis dahin und ein schönes Wochenende. Tschüss!